Ja, herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei diesem Anspiel. Ich fand das total lustig. Wir kommen heute an ein Thema. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit schon mal beschäftigt habt. 21.12.2012. Und zwar, das ist ein Datum. Und bevor es richtig losgeht, möchte ich erstmal reden. Lieber Herr Jesus, wir bitten dich, dass du heute bei uns bist und dass wir dein Wort verstehen, dass dein Wort unser Herz berührt und dass wir erfahren, was dir auf dem Herzen liegt. Amen. Ich habe vor kurzem mal im Internet ein bisschen geforscht, was bedeutet eigentlich diese Zahl 21.12.2012? Und wir haben es gerade schon gehört, es hat was zu tun mit diesen Mayas. Und zwar, es gibt ein Beweisstück wohl, das ist 800 Jahre alt, liegt in Dresden, und zwar in der Sächsischen Staats- und Universitätsbibliothek. Und das ist ein Maya-Kalender und der geht irgendwie an diesem Tag zu Ende. Und wenn man ein bisschen nachforscht, dann sind mit diesem zu Ende gehenden Kalender ganz viele Sachen verbunden, also viele Katastrophen oder viele schwierige Dinge. Ich zähle mal ein paar auf. Also manche Leute behaupten, es gibt eine besondere kosmische Konstellation, dass nämlich die Erde, die Sonne und das schwarze Loch der Milchstraße auf einer Achse liegen werden. Und dann reden manche davon von Meteoriteneinschlägen. Dann manche sagen, es gibt einen mysteriösen Planet Nibiru, und der nähert sich der Erde. Manche erzählen was von einem Sonnensturm, von Supernova. Manche erzählen davon, dass sich die Erdpole wechseln, dass die Erdrotation sich umkehrt, dass sich sogar der Erdmantel verschiebt. Manche reden davon von Erdbeben und Tsunamis. Manche sagen, es ist das Ende der menschlichen Zivilisation. Oder manche sagen, die himmlische Sternuhr wird neu gestellt. Und manche sagen, es kommen sogar die Außerirdischen wieder. Wenn man aber weiter forscht bei diesen Schriften, dann merkt man, es gibt Neuigkeiten. Und die NASA, die hat vor kurzem den Weltuntergang abgesagt. Und zwar, es hat einen Grund. Wurde nämlich ein neues Manuskript gefunden der Mayas, das noch viel älter ist. Und dieser neue Kalender, also dieser neue Maya-Kalender, der gibt unserer Erde noch 7000 Jahre. Das ist natürlich wunderbar, da haben wir noch eine Chance. Dann gibt es, habe ich gefunden, einen Buchautor, der heißt Karl Schwöber, der hat gesagt, wir sollten den auslaufenden Maya-Kalender nicht so ernst nehmen, sondern wir sollten lieber die auslaufende Geduld Gottes ernst nehmen. Endzeit, Weltuntergang. Manche von euch haben auch diesen Film gesehen, 2012. Dieser Film erzählt davon, dass die Welt auch von Meteoriten getroffen wird und dass dann eine riesige Flut kommt und dass diese Flut die ganze Erde überschwemmt. Und es gibt ein paar reiche Leute und die können sich eine Arche bauen, beziehungsweise mehrere Archen, also Hightech-Schiffe, die quasi auf diesem Meer dann schwimmen. Was ich aber in dem Film ein bisschen komisch finde, plötzlich, also wenn das Meer dann da war, die Schiffe losfahren, plötzlich scheint die Sonne wieder, irgendwann kommen die Berge wieder raus. Es ist quasi wie so eine beide Sintflut, aber es ist eigentlich nicht so das, was ich mir unter Weltuntergang vorstelle. Wir wollen heute dies als Anlass nehmen, einfach mal auch in die Bibel zu schauen und mal zu gucken, was sagt eigentlich die Bibel zu diesem Thema. Gibt es in der Bibel einen Weltuntergang? Redet Jesus von Weltuntergang? Wir haben ja vorhin mal gefragt, wer glaubt denn am Weltuntergang, wer nicht? Für mich ist die Bibel eine Autorität. Ich glaube, das, was Jesus sagt, das hat wirklich Gültigkeit. Deshalb würde ich mit euch gerne ein bisschen in diesen nächsten Minuten einfach ein bisschen in die Bibel schauen, mal gucken, was Gott und was Jesus zu Weltende sagt. Fangen wir mal an mit einer Stelle aus Matthäus 24. Da sagt Jesus selber, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also es gibt den Zustand, dass Himmel und Erde vergehen. Also das heißt, von Weltende spricht auch Jesus irgendwann. Spricht er von einem Zeitpunkt? Gibt es einen Zeitpunkt in der Bibel zu finden? Es gibt keinen Zeitpunkt. Matthäus 24, 36. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht. Auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Also nur der Vater weiß es. Nicht mal Jesus kennt diesen Zeitpunkt. Es ist natürlich erstaunlich, dass die Mayas einen Zeitpunkt anrechnen können. Die Bibel sagt, nur der Vater weiß es. Also, wir können dieses Datum einstreichen. Was aber viel wichtiger ist, mit diesem Weltende, das die Bibel beschreibt, ist ein ganz anderes Ereignis, ein viel wichtigeres Ereignis verbunden. Nämlich die Wiederkunft Jesu. Und da bringt sich ja der eine oder andere an, das ist ja schon ein komisches Thema, Wiederkunft Jesu. Aber es gibt Bibelstellen, wo das ganz deutlich beschrieben wird. Was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Fragen die Jünger. Die wollten das wissen. Die haben also gehört, es gibt also ein Ende der Welt. Und was ist das Zeichen für dieses Kommen? Also Jesus wird also wiederkommen. Viele von euch sind ja konfirmiert und haben im Konfirmandenunterricht das Glaubensbekenntnis gelernt. Auch in jedem lutherischen Gottesdienst wird dieses Glaubensbekenntnis gesprochen. Und eine Passage in diesem Glaubensbekenntnis spricht ja auch von der Wiederkunft Jesu. Nämlich, das fängt sich ja an, also Jesus, der sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also, Jesus wird eines Tages kommen. Erkennen wir in jedem Gottesdienst am Sonntag. Haben wir auswendig gelernt im Konfirmandenunterricht. Auch das Thema Advent hängt damit zusammen. Advent heißt ja übersetzt Ankunft. Und Ankunft meint eine doppelte Ankunft. Die Ankunft, wo Jesus zum ersten Mal gekommen ist, nämlich an Weihnachten, als Kind in der Krippe von Bethlehem, als Retter der Welt. Es meint aber ganz genauso auch diese zweite Ankunft Jesu, das zweite Kommen. Die Jünger fragen also, was gibt es irgendwelche Zeichen, wenn du kommst, wenn du eines Tages kommst, gibt es irgendwelche Zeichen? Jetzt fängt er. Gibt es irgendwelche Zeichen? Und diese Zeichen gibt es. Die wollte ich mir euch auch anschauen. Matthäus 24, 1 bis 29. Das erste Zeichen ist, es gibt Verführung. Es gibt Menschen, die erzählen Dinge, die nicht mit dem Wort Gottes in Einklang sind. Und viele Leute glauben das. Glauben also quasi Lügen. Dann schreibt Jesus, Zeichen ist auch, es wird Krieg geben. Das kennen wir auch, leider. Es gibt Hungersnöte. Es gibt Erdbeben. Das sind alles Zeichen, die damit verbunden sind. Es geht aber noch weiter. Ein weiteres Zeichen ist, es gibt Christenverfolgung. Also, das erleben wir in unserem Land Gott sei Dank nicht. Aber in anderen Ländern gibt es diese Tatsache tatsächlich. Christen werden verfolgt wegen ihres Glaubens. Dann erzählt Jesus davon, ja, es werden auch viele Gläubige einfach nicht mehr dranbleiben an Jesus. Sie werden abfallen vom Glauben. Er schreibt, es wird eine große Ungerechtigkeit sein in der Welt. Viele ungerechte Dinge werden passieren. Und was mich eigentlich am meisten so ergreift, ist eigentlich so, die Liebe wird in vielen erkannt. Also das Gegenteil von Liebe ist ja irgendwie Hartherzigkeit. Also es scheint wohl, dass in dieser Zeit eine Hartherzigkeit, eine Lieblosigkeit erkannt sein muss. Aber es geht weiter. Jesus hat noch mehr gesagt, was da Zeichen sind. Er sagt, und das ist das einzige Positive eigentlich, das Evangelium von Jesus wird auf der ganzen Welt verkündet. Also alle Menschen auf dieser Welt werden irgendwie die Chance bekommen, das Evangelium zu hören. Dann, es wird auch Irrlehrer geben, es wird auch falsche Propheten geben, also Menschen, die wirklich andere Dinge erzählen, als Jesus erzählt hat, die nicht mit Einklang sind mit dem Wort Gottes. Dann, ja, Sebastian, toll. Klick, klick, klick. Hinter. Es gibt noch mehr. Ja. Und das sind auch wieder so ein bisschen dramatische Sachen. Sonne und Mond verfinstern sich. Das kommt jetzt klar ein bisschen an das dran, was wir jetzt vorhin gehört haben bei den Mayas. Sterne fallen vom Himmel und Himmelskräfte wanken. Also das will ich mir gar nicht vorstellen, was das eines Tages mal bedeuten wird. Aber Jesus erzählt davon, das sind Zeichen, die sein werden, bevor er kommt. Und dann kommt Rettung, dann kommt er, dann kommt Jesus, um uns Gläubige zu retten. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Also ihr erinnert euch vielleicht, Jesus ist ja bei der Himmelfahrt in den Himmel gefahren und die Jünger, die sind zurückgeblieben. Und die Engel haben dann gesagt zu den Jüngern, so wie Jesus bei der Himmelfahrt in den Himmel gefahren ist, so wird er eines Tages wiederkommen. Und das Erste, was ihr sehen werdet, ist ein Zeichen des Menschensohns. Ich weiß nicht, was das sein soll. Vielleicht ist es ein Kreuz. Also ich habe keine Ahnung, aber es wird irgendwie ein Zeichen sein. Dann wird etwas sichtbar werden, nämlich Jesus, der Menschensohn, wird kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Also das muss wirklich ein Geschehen sein mit sehr vielen Special Effects. Der Menschensohn kommt im Himmel. Und dann passiert noch etwas. Er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln. Auserwählte werden gesammelt. Was sind Auserwählte? Auserwählte sind herausgerufene Menschen aus der Gesellschaft der Welt. Das sind nämlich die Gläubigen. Alle, die an ihn glauben, gehören zu diesen Auserwählten. Die wird er sammeln. Und deshalb ist dieser Moment, wo Jesus eines Tages wiederkommt, ein Freudentag. Ein Freudentag der Rettung. So wie wir vorhin gerade Gott gelobt haben, Lobpreislieder, so gibt es auch ein Lied, das beschreibt hier, dein Kommen, Herr, ist nicht mehr weit, wir sehnen jeden Tag herbei. Also für Christen ist die Wiederkunft Jesu ein Tag der Freude. Was macht Jesus eigentlich in der Zeit jetzt? Er sitzt zu Rechten Gottes. Aber er macht noch etwas. Er macht nämlich, er baut Wohnungen für die Gläubigen. Johannes 14, Vers 2. In meines Vaters Hauses sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Jesus ist ein Baumeister zur Zeit und baut Wohnungen für seine Gläubigen, für uns. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Also dieser Gedanke, dass Jesus uns abholt aus diesen Schrecknissen der Welt, die passieren werden. Also der Weltumgang von Jesus beschrieben. Er wird uns holen. Gibt es einen Ablauf? Ich versuche es mal Ablauf zu machen. Also es gibt irgendwelche Chaoszeichen, die machen den Anfang. Dann kommt Jesus sichtbar wieder für die ganze Welt, also auch für Menschen, die nicht an ihn glauben. Die werden ihn sehen und sie werden ihre Knie beugen müssen vor ihm. Dann werden die Gläubigen gesammelt und dann kommt das Gericht. Das ist auch so ein heißes Wort, das jüngste Gericht. Aber wir schauen wieder ins Glaubensbekenntnis. Jesus sagt nämlich, er wird kommen und zu richten die Lebenden und die Toten. Also es gibt ein Gericht. Was hat das damit zu tun? Was versteht man darunter? In der Offenbarung wird von diesem Gericht beschrieben, Kapitel 20, Vers 15, wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der geht verloren. Also es gibt ein Buch, wo die Menschen aufgeschrieben sind, die zu diesen Gläubigen, zu diesen Auserwählten gehören. Also ein Buch des Lebens. Jetzt wollte ich gerade euch ein kleines Video zeigen, das haben wir vor ein paar Jahren mal gespielt. Es spielt an der Himmelstür.
Der nächste bitte.
Du kannst mal vorstellen, dass ich heute für einen Anschluss.
Hallo, mein Name.
Klaus Meyer.
Die sind ja alle genervt, das glaubst du gar nicht.
Es sind R-Stellen.
Wie werden sie geschrieben?
E-Y-E-R. Meyer. Ist es denn so schwierig, ey? Nee, also.
Tut mir leid, ich stehe
nicht. Und ich sitze auch am Wort. Ich stehe nicht in diesem.
Ja, sie stehen jetzt nicht in diesem.
Das kann ich sagen, davon muss ich mich selbst überzeugen. Ist ja klar, Klaus mit 10, das weiß auch jedes kleine Kind. Also ehrlich, ey. Unfähig sind die hier, das tut mir echt, ich muss
also, mit 10 stehen Sie auch nicht drin, können Sie jetzt bitte zur Seite
gehen? Das muss ein Irrtum sein.
Können Sie jetzt bitte den nächsten
rein? Ich möchte mit Ihrem Chef sprechen.
Gehen Sie rüber, den nächsten. Ja, Ihr Name? Lisa Marin. Lisa Marin. Ja, Sie stehen drinnen, bitte durch. Der nächste.
Was muss ich denn bezahlen, wenn ich den Himmel möchte?
Wollen Sie mich jetzt spielen?
Na ja, man kann doch über alles reden.
Security.
Kein Sicherheitsdienst. Okay.
Also, Ihr Name bitte.
Herbert Winter. So wie Sie ja schon aussehen, der kommt niemals in den Himmel. Niemals in den Himmel. So wie der rumläuft, ey.
Ja, sie sind still und jetzt durch.
Wieso kommt der da rein und ich nicht? Ich war immer ein guter, lieber, gutmütiger Mensch. Ich habe selbst der Obi über die Straße geholfen mit den Einkaufsbeuteln. Ich war sogar schon mal in der Kirche.
Schön für Sie.
Und ich habe nie einen Menschen umgebracht.
Das ist ja wirklich nett. Also, kann jetzt bitte der Nächste rankommen?
Kevin Kraft.
Kevin Kraft.
Kevin Kraft. Kenne ich doch irgendwo gehabt. Kevin.
Ja, Sie stehen drin, bitte durch.
Kevin Kraft. Du bist Kevin Kraft. Der Kevin Kraft, der mich auf dem Schulhof übelst verprügelt hat. Hast du es gehört? Der hat mich auf dem Schulhof verprügelt. So übel, dass ich 2 Wochen lang nicht in die Schule gehen konnte. Das ist. Und der kommt hier rein, einfach so. Der steht in ihrem Buch. Das verstehe ich nicht. Wie bist du da reingekommen? Erzähl es.
Ja, ich habe halt eine Eintrittskarte bekommen. Will sie? Hast du gerne
eine Eintrittskarte? Eine Eintrittskarte? Erklären Sie mir, wie kriegt man so eine Eintrittskarte?
Diese Eintrittskarte konnten Sie nur bei Jesus bekommen.
Jesus?
Ja, die Eintrittskarte, die hängt mit Jesus zusammen. Dass Jesus in unserem Herzen wohnt. Und wenn Jesus in unserem Herzen wohnt, wenn wir zu ihm gehören, dann ist auch dieser, dann gehört man zu diesen Gläubigen, zu diesen Auserwählten. Wie kommt man zu so einer Eintrittskarte? Wie kommt man da? Man kommt dazu, indem man einfach die Tür für Jesus auftut in seinem Herzen. Es gibt diese Bibelstelle Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird, also wenn er also quasi anklopft und ich die Tür auftun werde, dann sagt Jesus, er wird hineinkommen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Also Jesus steht quasi vor der Tür von unserem Herzen. Vielleicht wird er das heute, vielleicht hat er das irgendwo in deinem Leben schon mal gemacht, vielleicht wird er das irgendwann mal, aber irgendwann wird er mal vor der Tür stehen und anklopfen. Und dann stehst du halt vor der Frage, willst du Jesus Einlass gewähren oder nicht? Willst du die Tür auftun, willst du ihn hineinkommen lassen? Wenn du das tust, gehörst du zu diesen Gläubigen. Man kann es auch so vorstellen, also das Herz symbolisiert quasi uns als Menschen. Und stell dir vor, dein Herz hat eine Tür und Jesus steht da und klopft an und sagt, ich möchte gerne bei dir einziehen in dein Herz. Und er klopft und wenn du bereit bist, die Tür aufzumachen, dann kommt der ganze Dreck raus. Es ist ja so, dass wenn Jesus nicht in unserem Herzen wohnt, dann ist halt anderes, sind halt andere Dinge drin. Dann ist eben auch Sünde drin. Dann sind halt Dinge drin, die Gott nicht gefallen. Das ist aber alles kein Problem. Denn Jesus hat einen großen Besen. Jesus hat einen großen Besen und er kehrt alles aus, was ihm nicht gefällt. Alles, was an Dunkelheit, was an Sünde da ist, dürfen wir an sein Kreuz bringen und dürfen ihn um Vergebung bitten. Und dann wird er unser Herz ganz rein machen. Und wenn es rein ist, dann kann er in unser Herz kommen. Er wird leuchten aus deinem Herzen. Und Menschen, die dir begegnen, die werden sagen, Mann, was ist mit dir passiert? Du bist so ausgeglichen, du bist so friedvoll, du bist so freudig. Da ist nichts passiert, denn dieser wunderbare Jesus ist eingezogen in dieses Herz. Und dann bist du gläubig geworden. Was gibt es denn noch für Tipps? Jesus spricht noch mehr, wenn er von der Endzeit redet. Er spricht davon, wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Wachet. Wachet ist das Gegenteil von Schlafen. Es gibt wohl auch einen Kirchenschlaf oder eine Müdigkeit, die uns quasi nicht sehen lässt, was eigentlich geistliche Realität ist. Und Jesus sagt, wir sollen das nicht tun, wir sollen wach sein. Ihr kennt ja diese Geschichte, wo die Jünger eingeschlafen sind, wo sie gab in Gethsemane. Jesus war in seiner dunkelsten Stunde und er hat seine Freunde total dringend gebraucht und die Jünger sind leider eingeschlafen. Das sollen wir nicht tun, wir sollen wach sein. Und es gibt noch eine Stelle, da heißt es, darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da er sie nicht meint. Also, es gibt ein Bereitsein. Ein Bereitsein. Also damit rechnen. Und ich denke, der Gottesdienst heute kann dazu dienen, dass wir dass wir aufmerksam werden auf Gottes Wort, dass wir uns überlegen, wie kann ich denn bereit sein, auf Jesu kommen. Und ich habe ein Buch von Rick Joyner gelesen, der hatte diese Situation mal beschrieben mit zwei Fragen. Er sagt einfach, du wirst eines Tages mal vor Gott stehen. Und Gott wird dir zwei Fragen stellen. Die erste Frage heißt, was hast du mit meinem Sohn Jesus Christus gemacht in deinem Leben? Welche Bedeutung hat mein Sohn Jesus Christus in deinem Leben? War er für dich jemand, der dein Leben optimiert hat? War er jemand, der dir egal war? War er jemand, der dein Leben bestimmt hat als ein Herr und König? Also da, diese Frage ist sehr spannend, um zu fragen, wer ist Jesus eigentlich für mich? Ist er mein Herr, ist er mein Erlöser oder ist er mir im Prinzip egal? Die zweite Frage ist, was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Jeder von uns hat Gaben, hat ein Leben. Jeder von uns hat Gaben. Jeder Mensch von uns hat Fähigkeiten. Und jeder Mensch hat Zeit. Und die Frage ist, was machst du mit diesem Leben? Was machst du mit diesen Gaben? Was machst du mit diesen Fähigkeiten? Bringst du deine Fähigkeiten in Einsatz für das Reich Gottes? Bringst du deine Fähigkeiten ein zu deiner Ehre oder zu Gottes Ehre? Was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Ich glaube, das ist eine sehr spannende Frage. Das ist zwei sehr spannende Fragen, wo wir uns echt mal überlegen sollten. Welche Bedeutung hat Gott gegeben? Und dann gibt es noch was zu tun? Ja, es gibt noch was zu tun. Wenn Jesus sagt, wir sollen mithelfen, das Reich Gottes aufzubauen. Um zu beten, mein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Also die Freundlichkeit Gottes, die Liebe Gottes und die Gnade Gottes, wie sie im Himmel vorherrscht, die soll auch auf dieser Erde sein. Auf dieser Erde ist eigentlich nur genau das Gegenteil der Fall. In vielen Punkten auf dieser Erde ist es genauso wie in der Hölle. Da gibt es Verbrechen, da gibt es Morde, da gibt es Vergewaltigungen, da gibt es negative Dinge in jeder Form. Ja? Vielleicht gibt es auch Leute, die sowas beten, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wir haben die Aufgabe, das Reich Gottes zu verbreiten. Das ist die Aufgabe. Deshalb sind wir auf dieser Erde als Christen. Gibt es einen Auftrag? Ja klar, das Reich Gottes zu bauen. Oder noch konkreter, mache zu Jüngern. Mir ist gegeben alle Gewalt, sagt Jesus, bei seiner Verabschiedung von seinen Jüngern. Mir ist gegeben alle Gewalt. Es gibt keine Kraft, die größer ist im ganzen Universum, als die Kraft von Jesus. Und weil diese Kraft da ist, und weil ich diese Kraft habe und ihr zu mir gehört, deshalb dürft ihr hingehen zu Menschen, die Gott nicht kennen und mithelfen, dass sie Jünger werden. Also macht zu Jünger. Quasi eine Ausbildung von Nachfolgern. Ich freue mich, dass heute Abend ganz viele da sind aus jungen Gemeinden und aus Hauskreisen, Liebekreisen und so weiter. Das ist genau der Ort, wo Gott dir dienen will, oder wo dich dein Glauben fördern will, dass du Nachfolger bist. Und wenn du Mitarbeiter bist, dann hast du die Aufgabe, andere zu Nachfolgern zu machen. Das ist der Auftrag, den Jesus gegeben hat. Ja, was passiert am 21.12.? Also wenn man mich so fragt, ich würde sagen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was am 21.12. dieses Jahr passiert. Und ehrlich gesagt, es ist mir völlig egal. Es ist mir völlig egal. Denn wenn Jesus in unserem Leben ist, dann ist es egal, was an diesem Tag passiert. Denn er wird kommen zu seinem Tag, zu seiner Stunde. Und bis er kommt, habe ich eine Aufgabe, nämlich das Reich Gottes zu bauen und Menschen zu Jüngern zu machen. Gibt es ein Happy End? Ja, es gibt ein Happy End. Es gibt nämlich eines Tages eine neue Erde. Also die alte Erde wird vergehen und es wird eine neue Erde geben. Und diese neue Erde, Offenbarung 21, das Ende der Bibel, schreibt der Johannes so: Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Da gibt es noch viel zu lesen, also es ist spannend mal zu nehmen. Aber Jesus spricht davon, dass es etwas Neues gibt. Eine neue Erde, die wird bevölkert werden von denjenigen, die an ihn glauben. Und zum Schluss noch eine Verheißung. Matthäus 28. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist ein Versprechen. Ich bin bei euch alle Tage. Ich bin bei euch. Und das ist das Abschiedswort von Jesus und seinen Jüngern. I promise you. Lasst uns mal aufstehen zum Gebet. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du da bist. Und Jesus, ich bitte dich einfach, dass du uns einfach total berührst heute Abend. Und dass du uns zeigst, wer du wirklich bist. Und dass wir deine Freundlichkeit und deine Liebe empfangen. Und dass wir unser Herz auftun für dich. Und dass du in unserem Herzen wohnst. Und dass deine Kraft in unserem Leben sichtbar wird. Und du siehst, Jesus, dass viel Angst in dieser Welt ist und viel Unheil und viel dunkle Sachen in dieser Welt sind. Aber du bist das Licht der Welt. Du bist das Heil. Du bist die Freude. Du bist der Frieden. Du bist die Rettung. Und Jesus, vieles verstehen wir gar nicht so richtig, was das mit Insight zu tun hat und so. Aber wir wissen, dass es dich gibt. Und wir wissen, dass es dich gibt und dass du uns lieb hast. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du deine Liebe ganz stark ausgießt auf uns. Und dass wir uns öffnen können für dich. Und dass wir uns nicht von irgendeiner Angst steuern lassen oder führen lassen, sondern allein von deiner Liebe. Und dass deine Kraft in unserem Leben ganz stark jetzt kommt durch die Kraft des Geistes. Und dass wir erleben können, dass du die Hoffnung bist und dass du der Segen bist für diese Welt. Dir gebührt alle Ehre.